Dann lese ich den Predigtext, und das ist der Taufspruch, den ihr euch ausgesucht habt, aber nicht der Vers alleine, sondern der Zusammenhang aus dem Propheten Jesaja. Und zwar lese ich mal die Verse aus dem Kapitel 41, lese ich die Verse 8 bis 16. Du aber Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, du Spross Abrahams, meines Geliebten, den ich fest ergriffen habe von den Enden der Erde her und berufen von ihren Grenzen, zu dem ich sprach, du sollst mein Knecht sein, ich erwähle dich und verwerfe dich nicht. Jetzt kommt der Taufspruch. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Siehe, zu Spott und zu Schanden sollen alle werden, die dich hassen. Sie sollen werden wie nichts. Und die Leute, die mit dir hadern, sollen umkommen. Wenn du nach ihnen fragst, wirst du sie nicht finden. Die mit dir hadern sollen werden wie nichts, und die wider dich streiten sollen ein Ende haben. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du armer Haufe Israel. Ich helfe dir, spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Siehe, ich habe dich zu einem Schafen, Dreschwagen gemacht, der viele Zacken hat, dass du Berge zerdreschen und zermalmen sollst und Hügel wie Spreu machen. Du sollst sie worfeln, dass der Wind sie wegführt und der Wirbelsturm sie verweht. Du aber wirst fröhlich sein über den Herrn und du wirst dich rühmen des Heiligen Israels. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Dreimal in diesem Text die Anrede, fürchte dich nicht. Die Anrede, fürchte dich nicht, ist eine häufige in der Bibel. Sehr häufig. Durch die ganze Geschichte Gottes mit den Menschen hindurch werden Menschen so angesprochen. Einzelne Personen und Gruppen. Fürchte dich nicht. Zum Beispiel Josua. Josua stand vor einer gewaltigen Aufgabe. Und sicherlich graute ihm davor, denn Gott sprach zu ihm, fürchte dich nicht, lass dich nicht grauen. Gott kennt ja unsere Herzen. Er weiß das ja schon, was da ist. Und deswegen spricht er da so deutlich hinein. Es war einerseits bei Josua die Führung des ganzen Volkes, die ihm anvertraut war, eine Herausforderung, die ihm zu groß erschien, wahrscheinlich die Nachfolge des Mose anzutreten, ein Mann, der so große Fußspuren hinterlassen hatte. Das war ja an sich schon schwierig genug. Und dann dieses Volk, das immer auf Abwägen war, widerspenstig, die schon gegen Mose immer rebelliert und gemurrt hatten. Das sollte er nun in Angriff nehmen, dieses Volk zu führen. Und dann aber natürlich auch die Feinde, denen sie bald begegnen sollten. Mächtige Völker. Josua hatte viel Grund, sich zu fürchten, und Gott begegnet ihm. Fürchte dich nicht, lass dich nicht grauen, entsetze dich nicht. Auch hier dreimal wird das bekräftigt. Und unzählige andere in der Bibel hören diese Worte. Es sind, wenn wir das in den Geschichten lesen, Leute, die wie Josua vor großen Herausforderungen standen, zu großen, Leute, die in eine neue, ungewisse Zukunft gingen, wo sie nicht wussten, was kommt eigentlich da genau auf uns zu. Leute, die eben halt einfach Angst vor morgen hatten. Es waren Menschen, die in Not geraten waren, in tiefe seelische Not, vielleicht auch in äußerliche Not, finanzielle Not. Kann ganz schnell gehen, dass das Leben, was man sich so aufgebaut hat, auf einmal in Gefahr gerät und zusammenzubrechen droht. Es waren Leute, die in körperliche Not geraten waren, Leute, die von Feinden bedrängt waren. Und dann aber auch, ich erinnere an die Weihnachtsgeschichte, wahrscheinlich der bekannteste Text, die Hirten. Denen erscheinen auf einmal die himmlischen Heerscharen und der Engel spricht, fürchtet euch nicht. Und wir lesen in der Bibel häufig, dass Menschen, wo sie Gott begegnen, diesen Zuspruch benötigen, fürchte dich nicht. Viele Menschen sagen heute, ja, wir sehen ja Gott nicht, ich würde ihn ja gerne sehen, dann würde ich auch vielleicht an ihn glauben, was natürlich Unsinn ist, weil wenn man ihn sieht, braucht man nicht mehr glauben. Aber das eigentliche Missverständnis, sehe ich, besteht darin, dass sie meinen, es würde ihnen so einfach und glatt gehen, wenn sie Gott begegneten. Aber in der Bibel sehen wir jedes Mal, dass Menschen, wo sie Gott wirklich begegnen, in seiner Herrlichkeit, in seiner Majestät, dann diesen Zuspruch benötigen, fürchte dich nicht. Weil nämlich mit dem heiligen Gott auch etwas verbunden ist, was wir ja Furcht, Gottesfurcht auch nennen. Warum? Weil jedes Mal, wo Menschen in der Bibel Gott begegnen, ihnen bewusst wird, dass sie sündige Menschen sind und dass sie vor diesem heiligen Gott nicht bestehen können. Und selbst da, wo Gott gar nicht in Glanz und Gloria den Menschen erscheint, in seiner Macht, wie am Berg Sinai, wo der ganze Berg mit Feuer und Rauch erfüllt ist und das Volk fernbleibt und sagt, wir können das Angesicht des Herrn nicht sehen, selbst da, wo Gott ganz anders begegnet, zum Beispiel in Jesus, dem Petrus, dem er einen gewaltigen Fischzug beschert. Und Petrus begreift auf einmal, wer da ihm gegenübersteht, sagt er, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Also auch deswegen benötigen Menschen diesen Zuspruch, fürchte dich nicht. Gründe gab es für Israel, denn an Israel richtet sich ja dieser Text, der Taufspruch, den ihr jetzt einfach genommen habt für euer Kind, ist eigentlich ein Wort an das Volk Israel. Für Israel gab es genug Grund, sich zu fürchten. Sie waren dem Gericht Gottes ausgesetzt. Manche Leute sagen, dieser Text stammt aus der Zeit des Exils und ist ein späterer Prophet, der unter dem Namen Jesajas schreibt. Dann würde das bedeuten, sie haben Gottes Gericht schon in vollem Umfang erfahren. Vertreibung aus dem eigenen Land, Leben im Exil. Andere sagen, die Gründe sind nicht handfest genug. Wir gehen davon aus, Jesaja hat das alles geschrieben, dann würde es bedeuten, schon bevor Gott dieses Volk so hart richtet, hat Gott es angekündigt, in aller Deutlichkeit, drastisch. Ich werde mit euch handeln, so wie es recht ist. Ich werde dieses Volk auf Wege führen, auf die es nicht will. Und im zweiten Kapitel im Propheten Jesaja wird das ganz klar in ein prägnantes Wort gefasst. Ich will euch läutern, wie man Silber oder Gold läutert im Feuer. Zion, also Sinnbild des heiligen Volkes, muss durch Gericht erlöst werden. Das sind harte Worte. Wir verkündigen hier nicht irgendeinen niedlichen Glauben, der ein bisschen schöne Soße ist über einem Leben, weil man sich Segen wünscht, sondern wir verkündigen die ernsten Worte, die Gott gesprochen hat. Zion muss durch Gericht erlöst werden. Nicht ein einziger unter uns wird erlöst werden, ohne dass wir auch die Dimension des Gerichtes an uns selbst erfahren. Jedes körperliche Gebrechen, jede Not, in die wir hineingeraten, führt uns auch in Kontakt mit der Zerbrechlichkeit und Anfälligkeit unseres Lebens, das gekennzeichnet ist von der Macht der Sünde. Und wir haben nur diese Anrede Gottes, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Aber wir müssen hindurch, wir müssen auch alle durch das Tal der Todesschatten hindurch. Ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, sagt David. Fürchte dich nicht, er hat diese Worte von Gott gehört, er hat sie geglaubt. Und Israel hatte viel Grund, sich zu fürchten angesichts der Großmacht Babylons, angesichts der babylonischen Götter, die so viel imposanter und mächtiger schienen als ihr eigener Gott, den man ja nicht sah. In Babylon standen die großen Götterfiguren herrschaftlich, imposant. Heute fährt man ja noch in die Länder des Nahen Ostens, allerdings nicht nach Babylon, vielleicht nach Ägypten eher, wo die großen Tempelanlagen sind, die furchteinflößend sind, ehrfurchteinflößend. Und was hat Israel? Nichts. Ein geschriebenes Wort eines unsichtbaren Gottes, fürchte dich nicht. Wie lächerlich ist das denn gefühlt? Grundlage für die Furchtlosigkeit Israels ist seine Erwählung durch Gott. Gott spricht, ich habe dich ausgesucht. Schon in Abraham, deinem Stammvater. Eine besondere Auszeichnung kann dieses Volk nicht vorweisen. Es ist nicht größer als andere Völker, nicht mächtiger, es ist nicht besser. Denkt nicht, dass Gott mit euch ist um eurer guten Werke willen, sagt Mose. Er ist mit euch, weil er es versprochen hat, um seines Bundes willen, den er mit Abraham geschlossen hat. Es ist Gnade, wie Justus uns vorgestellt hat. Aus Gnade seid ihr selig geworden, nicht aus Werken, nicht aus euch. Ihr habt keinen Vorzug, ihr habt nichts vorzuweisen. Manchen Menschen erscheint diese Botschaft ärgerlich. Ich habe nichts vorzuweisen, ich kann nichts tun. Das ist eine Botschaft, die wir vielleicht nicht gerne hören. Bis wir in die Situation kommen, dass wir es selber fühlen, dass wir eigentlich unser Leben nicht in Händen halten und dass wir vor Gott nicht auftrumpfen können. Wie viele Menschen kommen, auch wenn sie Christen sind und Jesus nachfolgen wollen, immer wieder an die Punkte, wo sie merken, ich vermag es ja gar nicht. Ich bleibe so vieles schuldig. Ich bleibe immer hinter dem Anspruch zurück, hinter meinem eigenen und hinter dem, von dem ich weiß, es ist Gottes Anspruch, der zu Recht besteht. Wir haben ja die Worte gehört, die Jesus geredet hat zur Nachfolge. Geben wir unser Leben wirklich immer so hin? Oder hängen wir da sehr dran? Was haben wir am Ende vorzuweisen, wenn wir vor dem Angesicht Jesu stehen? Ich habe da nichts. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Und dann wird diese, ja, manchen Menschen ärgerliche Botschaft, dass wir nichts vorzuweisen haben, auf einmal zu einem Trostwort. Weil Gott sagt, ich weiß es schon, dass du nichts vorzuweisen hast. Ich habe euch nicht erwählt um eurer guten Taten willen, um deiner Gerechtigkeit willen, sondern weil ich dich geliebt habe und weil ich einen Bund gemacht habe mit Abraham. So spricht Gott zu diesem Volk. Und dann in Jesaja 44 sagt Gott, Grundlage deiner Furchtlosigkeit soll sein, dass ich die Geschichte in Händen halte und ich habe schon angekündigt, was da kommen wird. Da möchte ich euch sagen, warum ich mich abgrenze von dieser theologischen Sicht, zu sagen, der Prophet Jesaja geht nur bis Kapitel 39 und dann kommt ein anderer Prophet. Wisst ihr, warum das so verkündigt wird? Weil in den Kapiteln 40, ab 40, da werden in Jesaja Dinge genannt, die sind wirklich so gewesen. Der Perserkönig Kyros lässt das Volk Israel wieder aus dem Exil zurück. Da sagt man, ja, ist später geschrieben worden. Ne? Kann ja nicht sein, dass ein Prophet etwas ankündigt, was dann genauso eintrifft. Dann wird das einfach entsprechend wegredigiert, sagt man, nee, war anders. Das ist der eigentliche Aufhänger, der eigentliche tiefste Grund, warum man auf einmal dann gesagt hat mit der Aufklärung, diese Texte sind später entstanden. Und wisst ihr, was in Kapitel 44 steht? Da sagt Gott, ich bin der lebendige Gott und ich lenke die Geschichte. Wer hat je vorhergesagt, was hernachkommen soll? Ich hab's gesagt. Und deswegen heißt das, wenn man eine solche Theologie vertritt, dass man alles das einfach wegfegt und sagt, unser Gott ist irgendwie vielleicht ein Gedanke, aber eine Realität, der ins Leben hineinspricht und der auch in diese Weltgeschichte hineinspricht und der das in Händen hat, das glauben wir nicht. Das ist zu konkret. Ja, wisst ihr, wenn das zu konkret ist, was bleibt denn dann übrig? Irgendeine religiöse Fantasie, dass man sagt, ja, irgendwie, was bleibt dann? Ist das dann noch der Gott, der in dein Leben hineinsprechen will, fürchte dich nicht? Ich habe dich erlöst, ich halte dich in Händen. Ich kenne dein Gestern und dein Morgen. Ist das dieser konkrete Gott persönlich? Der sagt, dein Heil steht bei mir? Ist das dieser Gott dann, bei dem man sich bergen kann, wie bei Eltern, wo das Kind Frieden sucht und findet, wenn es aufgewühlt ist, wo Trost ist und Schutz und Versorgung? Ist das dieser Gott dann noch? Nein, es ist nur ein religiöser Gedanke. Aber ich glaube an den lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, wie wir es im Glaubensbekenntnis sagen, und der auch die Geschichte in Händen hält. Und er hat gesprochen in diese Welt hinein, in seinem Wort, und er sagt auch, was werden wird aus dieser Welt und was aus uns werden wird, wenn wir zu ihm gehören, und auch was aus uns werden wird, wenn wir nicht zu ihm gehören. Ich habe euch vorgelegt, das Leben und das Gute und den Tod und das Böse. Wählt. Ich möchte noch zuletzt etwas sagen. Ihr habt ja schon gemerkt, das sind Dinge, die sind uralt aus der Bibel, aber sie haben mit unserem Leben sehr zu tun. Wer von uns ist nicht in der Situation, dass die Furcht begründet ist vor dem morgigen Tag oder dem, was im nächsten Jahr kommen wird? oder der in Herausforderungen steht. Betrifft uns alle. Und was hier zu Israel gesagt ist, das können wir wirklich nehmen als ein Taufspruch. Ich will auch ganz zuletzt noch sagen, warum das berechtigt ist, den so zu nehmen. Aber vorher will ich noch auf eins hinweisen. Das ist nämlich das, was mich am meisten berührt in diesem Text, ist diese Anrede, die Gott wählt. Fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob. Hier wird also Israel, das ganze Volk, angesprochen im Namen des Stammvaters Jakob, ne? Von dem die 12 Stämme Israels her stammen. Du Würmlein Jakob. Wenn wir so ein Kind in den Armen halten, ich weiß das auch noch aus Erinnerung, das ist ja wirklich ein Würmlein. Also da sieht man ja auch die ganze Hilfsbedürftigkeit des Menschen, das ist ja zu fassen, das drückt sich da ja aus, ne, in diesem kleinen Kind. Aber dieses ganze Volk Israel wird hier so angeredet. Ein Würmlein, stimmt ja auch, im Exil, unter einem viel mächtigeren Volk, fühlten die sich bestimmt wie ein Würmlein. Und das Interessante ist, dass Israels Erwählung, von der Gott spricht und sagt, ich habe dich erwählt, ich halte dich bei meiner rechten Hand, diese Tatsache macht aus dem Wurm keinen Giganten. Das Wurmhafte bleibt. Und ich weiß nicht, wie ihr euch oft fühlt, auch wenn wir Kinder Gottes sind. Ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin, aber aus diesem Gefühl der Unzulänglichkeit oder der Ohnmacht manchmal auch, dass man sich fühlt wie ein Wurm, kommt man nicht heraus. Man hat manchmal das Gefühl, man kann sehr leicht zerquetscht werden. Es bleibt bei der Kleinheit und bei der scheinbaren Bedeutungslosigkeit, aber dieses Würmlein Jakob wird von Gott beauftragt, berufen zu etwas Gewaltigem. Ich habe dich zu einem Dreschwagen gemacht, zu einem eisernen Dreschwagen. Du wirst Berge zerdreschen. Bin gespannt, wie die Geschichte mit diesem Volk Israel noch weitergeht. Es ist die erstaunlichste Geschichte, die es überhaupt in der ganzen Menschheitsgeschichte gibt. Die Geschichte dieses Volkes. Wie ist eine eigene Predigt, wäre das wert. Dieses Volk wird beauftragt, obwohl es so klein ist, obwohl es sich in Schwachheit findet, obwohl es augenscheinlich immer dem Untergang nahe ist, sagt Gott, ich habe dich zu etwas berufen und dir einen Auftrag gegeben. Die Überwindung der Furcht gibt es nicht ohne einen Auftrag. Und das gilt für uns auch. Wir sind als Christen berufen von Jesus Christus, dass wir aller Furcht entgegentreten mit der Verheißung des lebendigen Gottes. Wir sind beauftragt, den Menschen das Evangelium zu sagen, ob die das hören wollen oder nicht. Und wenn der Gegenwind noch so stark ist, wir sind beauftragt, dass diese Fahne des Glaubens hochzuhalten in einer Welt, die diesen Glauben nicht hören will. Das ist ein erschreckender Auftrag. Der erscheint absurd auch geradezu, wie dieses Wort Gottes an Israel geradezu absurd erscheinen musste. Und wenn wir diesen Auftrag von Gott annehmen, dann wird es auch so sein, dass wir immer wieder neu aus der Furcht in die Kraft hindurchdringen. Weil Gottes Verheißung einfach ein lebendiges Wort ist. Deswegen müssen wir es hören, immer wieder. Deswegen bin ich Teil dieser Gemeinde, auch als Pfarrer bin ich Teil dieser Gemeinde und freue mich im Kreise der Gemeinde auch immer wieder aus dem Munde von Geschwistern und im gemeinsamen Gebet dieses Wort zu hören, weil es ein lebendiges Wort ist, was meine Alltagswirklichkeit verändert. Das Wort, was Gott spricht aus dem Mund eines Bruders oder einer Schwester, ist stärker als das Wort, was wir in uns selbst mitnehmen, hat Dietrich Bonhoeffer gesagt, er hat recht. Und deswegen ist es gut, im Hause Gottes zu sein. Ich möchte jetzt zuletzt noch sagen, alles das, was Gott hier zu diesem Volk spricht, ist begründet in dem einen, in Abraham. Gott sagt, ich habe dich genommen, den Abraham, und habe ihm Verheißung gegeben, ich mache aus dir ein großes Volk, ich habe meinen Plan, meine Geschichte mit dir. Und in der Erwählung und in dem Bund Gottes mit diesem einen ist das Heil für die vielen begründet. Und das ist wie eine Vorschattung des neuen Bundes, den Jesus gestiftet hat und in den wir Ferdinand Friedrich hineintaufen. Dein Heil ist begründet in dem einen, in Christus. Wenn Gott spricht, siehe, fürchte dich nicht, ich habe dich bei der Hand gegriffen und halte dich bei der rechten Hand meiner Gerechtigkeit, dann gilt es um des einen Willen, Christus, durch den wir erlöst sind, aus Gnade. Und deswegen verbinden wir jetzt in der Taufe den Ferdinand Friedrich mit Christus, sein großes Geheimnis, was da geschieht. Viele sagen, ja, so ein bisschen Wassersymbolik. Nein, das ist nicht Wassersymbolik, sondern hier handelt Gott und stiftet einen Bund auch mit Ferdinand Friedrich und ihr seid beauftragt, diesen Bund ihm zu bezeugen, den Glauben mit hineinzunehmen ins Gebet. Und ich frage euch, seid ihr bereit, das zu tun als Eltern und Taufpaten? Wo sind sie? Wenn ihr das tun wollt, für ihn beten, ihm die Worte Gottes bezeugen, dann antwortet ja mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Da möchte ich jetzt noch mit euch ein Lied singen, und zwar Deine Liebe am Kreuz. Auf dem Liedblatt ist das. Weil da wird unser neuer Bund nochmal beschrieben, den Gott in Christus mit uns allen geschlossen hat. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Talk me.